Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Willkommen zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. In 5 Bundesländern sind schon Schulferien. Nach und nach stoßen die anderen in den nächsten Wochen dazu. Die Sommerreisezeit in Deutschland hat begonnen. Wir stellen dazu passend gleich 4 Bilderbücher vor, die sich ums Reisen drehen. Die Tschechen Ondřej Budius und Jindřich Janíček widmen sich in ihrem neuen Buch einem ganz bestimmten Fortbewegungsmittel. Der Titel verrät es nicht nur, sondern enthält auch gleich eine Aufforderung: Fahr Rad. Und der Schwede Danny Vatin hat einen satirischen Jugendroman über Antisemitismus geschrieben, Davids Dilemma. Dazu kommen wir gegen Ende der Sendung. Sommerzeit ist Reisezeit. Wir suchen in diesen Wochen Erholung, Freiheit vom Alltag, vielleicht Bildung. Viele wollen die Welt entdecken oder sich in der Natur entspannen. Verreisen zu können ist allerdings auch ein Privileg, denn Reisen erfordert Zeit, Geld und nicht selten hat es umweltschädigende Seiten. Wer jetzt also nicht los kann oder los will, kann auch prima in der Fantasie reisen und sich dabei zum Beispiel von einem Buch anregen lassen. Svenja Kretschmer hat 4 Bilderbücher zusammengetragen, die sich auf unterschiedliche Weisen, aber alle explizit mit dem Reisen beschäftigen. Damit kommt man also auch von der Hängematte aus um die Welt. Sie beginnt ihren Beitrag mit
Sam G.C. und Raquel Martin. Berühmte Reiserouten.
Der Weg ist das Ziel. In diesem großformatigen Sachbuch ab 7 Jahren ist das jedenfalls so. Denn hier dreht sich alles um Reiserouten. In der Einleitung heißt es:
In all den Jahrtausenden unserer Existenz haben wir viele und weite Wege zurückgelegt. Auf Landkarten werden diese Wege als Linien abgebildet. Wir messen ihnen keine große Bedeutung bei. Es sind doch bloß irgendwelche Strecken zwischen einem Start und einem Endpunkt, oder?
Dass diese Frage rhetorisch gemeint ist, wird schnell klar. Schließlich gibt es anhand der 15 verschiedenen Routen eine Menge zu lernen und zu entdecken. Vorgestellt werden unter anderem die Via Appia in Italien, die Transsibirische Eisenbahn und die Route 66 in den USA. Das Inhaltsverzeichnis ist eine Weltkarte, auf der die Wege eingezeichnet sind. Jede Route wird anschließend auf mindestens einer Doppelseite vorgestellt. Mit einem einleitenden Text, einem Steckbrief und weiteren kurzen Texten, die einzelne Stationen entlang der Strecken näher beschreiben. Bei den Strecken handelt es sich um Handelsrouten, Tourismusrouten, Pilgerwege und Migrationsrouten.
Der Katarer Weg verläuft im Süden Frankreichs. Auf Französisch heißt er Sentier Katar und war ursprünglich ein Fluchtweg. Im 13. Jahrhundert erklärten die Christen die Anhänger des Katarismus, einer religiösen Bewegung, zu Ketzern. Aufgrund ihres Glaubens wurden die Katarer in Okzitanien, dem Süden Frankreichs, verfolgt. Entlang dieser historischen Route stehen noch heute beeindruckende Burgen und Schlösser.
Die stimmungsvollen Panorama-Illustrationen von Raquel Martin geben dem Buch seinen zum Träumen anregenden, beinahe romantischen Charakter. Mit kräftigen Farben und körniger Struktur zeichnet sie für jede Route mindestens eine vollformatige Illustration. Wer sich im Thema Geografie schon ein wenig auskennt, ist bei diesem Buch klar im Vorteil. Die kurzen Texte des Autors Sam G.C. sind auf das Wesentliche konzentriert, machen dabei aber Lust, mehr zu erfahren. Wie etwa bei den Pinguinen an der Garden Route in Südafrika.
Am Boulders Beach in der Nähe von Kapstadt lebt eine Kolonie von afrikanischen Pinguinen. Im Sommer kann man sie am besten beobachten. Derzeit gibt es dort schätzungsweise zwischen 2000 und 3000 Pinguine. 1983 lebte hier lediglich ein einziges Pinguinpärchen.
Berühmte Reiserouten ist ein Buch zum Stöbern und Staunen.
Ariane Pinel, Sommer auf der Fahrradinsel.
Was die Erlebnisse Reisender auch im Nachhinein noch bewirken können, das wird in diesem Bilderbuch ab 4 Jahren auf die Spitze getrieben. Zoe verbringt den Sommer bei ihrer Cousine. Diese lebt auf einer Insel ganz ohne Autos, weshalb die beiden Tag für Tag mit dem Fahrrad unterwegs sind. Bei Wind und Wetter, zum Strand und zum Einkaufen.
Zoe und Louise dürfen ganz allein einkaufen gehen. Jeden Tag gehen sie auf Abenteuerreise. Zoe hat manchmal Probleme, die Gänge zu wechseln, und sie findet es schwierig, bei Regen oder Sturm zu fahren.
Als der Sommer sich dem Ende zuneigt, nimmt Zoe sich vor, auch zu Hause jeden Tag Fahrrad zu fahren. Allerdings lebt sie in der Stadt und darf wegen der vielen Autos dort nur auf dem Hof fahren. Das wird ihr schnell langweilig und so macht sie sich kurzerhand wieder auf den Weg zu ihrer Cousine. Allein und mit dem Rad, versteht sich. Durch eine YouTuberin nimmt die Geschichte eine zweite, unerwartete Wendung. Zoe und ihr Traum vom Fahrradfahren werden über Nacht berühmt. Und das setzt eine weltweite Bewegung in Gang. Die Menschen, auch Zoes Eltern, werden aktiv und trennen sich von ihren geliebten Autos.
Das Video ging um die ganze Welt und alle finden Autos jetzt überflüssig. Einige werden eingeschmolzen, um neue Fahrräder herzustellen. Die meisten werden zu Hütten, Gewächshäusern, Hühnerställen, Bienenstöcken oder Bibliotheken umgebaut.
Was zunächst aberwitzig anmutet, wird beim humorvollen Durchspielen zu einer konkreten Utopie. Dabei geht es nicht darum, das Problem von Autos als Umweltverschmutzern zu lösen, sondern um die Gefahr, die von ihnen insbesondere für Kinder ausgeht und wie sie sie in ihrer Autonomie einschränken. Sommer auf der Fahrradinsel ist ein witziges und zukunftsweisendes Buch. Ariane Pinel schreibt die Geschichte gleichzeitig mit großem Ernst und mit Humor und gestaltet sie mit ausdrucksstarken Illustrationen in ungewöhnlichen Farbkombinationen. Ein hochmodernes Buch, das Lust macht, selbst aufs Fahrrad zu steigen und Autobahnen zu Fahrradstraßen umzufunktionieren.
Judith Drews, und wie wohnst du?
Reisen bedeutet Abenteuer. Und das auch dann, wenn es sich um Fantasiereisen handelt. Das verdeutlicht dieses Bilderbuch, in dem drei Kinder sich zum Spielen in ihrem Baumhaus verabreden.
Unser Baumhaus ist der schönste Ort der Welt. Unsere Eltern hatten es letzten Sommer für uns gebaut. An diesem Tag guckten wir uns Bücher an, die zeigen, wie Menschen in anderen Teilen der Welt leben. Ich wünschte, ich könnte einmal in eins dieser hohen Baumhäuser klettern, in denen die Kinder im Regenwald in Südamerika leben, murmelte ich. Dann geschah etwas Unglaubliches. Auf einmal standen wir mitten im Regenwald.
In ihrer Fantasie reisen die drei Kinder um die ganze Welt. Sie reiten auf Yaks, fahren in Fischkisten übers Wasser oder fliegen auf Besen. Dabei lernen sie verschiedene Wohnkulturen kennen. Beginnend im Regenwald und dann immer weiter reisend, besuchen sie Baumhäuser, Hausboote, Grashügelhäuser, Lehmhütten, Zelte, Iglus und viele weitere Behausungen rund um den Globus.
Nachdem wir so viele Mangos gegessen hatten wie noch nie zuvor in unserem ganzen Leben, ruderten wir im Kajak weiter, bis das Wasser salzig wurde. »Ein Leuchtturm«, rief Nele, die zuerst an Land gesprungen war. »Kommt, lasst uns mal gucken, wer hier wohnt.« Es war ein alter Mann, einer der letzten Leuchtturmwächter der Welt.
Der Mann erzählt den Kindern von den verschiedenen Schiffen, die er als Leuchtturmwärter schon gesehen hat. Das gibt den Anstoß zu einem für dieses Buch charakteristischen fließenden Übergang zum nächsten Ort. In diesem Fall zur Weiterreise auf dem Wasser.
Dann hatte Karl eine Idee. Stellt euch mal vor, unser Baumhaus könnte schwimmen. Und so kam es dann auch. Vor uns tauchten tiefe Wälder auf. Wilde Tiere begleiteten uns, während wir in Schweden auf dem Wasser trieben.
Die Autorin Judith Drews hat das Buch auch illustriert. Die Bilder sind abwechslungsreich gestaltet und sehr detailverliebt. Das Baumhaus etwa, das Ausgangs- und Endpunkt der Abenteuerreise ist, hat sich während der Abwesenheit der Kinder verändert. Viele Gegenstände haben in der Zwischenzeit den Platz gewechselt. Bücher, Puppen und Bilder zeigen nun Details der Reise und legen den Schluss nahe, dass die Freunde ihre Reise in der Fantasie beim Spielen im Baumhaus erlebt haben. Die abwechslungsreichen Übergänge wirken manchmal etwas beliebig. Im Zusammenspiel mit den dynamischen Illustrationen wird die Geschichte dennoch insgesamt lebendig und überraschend. Und wie wohnst du ist eine abenteuerliche Fantasiereise, die Lesende ab 4 Jahren sinnlich erleben können. Dass dem Ganzen ein Sachthema zugrunde liegt, das Thema Wohnkulturen nämlich, wird dabei im besten Sinne nebensächlich.
Christine Roschifte, Alle Reisen.
Wenn es um das Reisen geht, dann darf ein Buch mit dem Titel Alle Reisen natürlich nicht fehlen. Das großformatige Bilderbuch ab 5 Jahren vereint vieles. Es ist Sachbuch, Zählbuch, Rätselbuch und eine Geschichte über das Reisen in einem. Wie der Titel schon verrät, reisen in diesem Buch alle. Manche mit dem Flugzeug, andere mit dem Rad oder zu Fuß, manche beruflich, andere privat. Jeder Seite ist eine Zahl zugeordnet, beginnend mit der 0.
Niemand.
Dann folgt die 1.
Ein Mensch. Er dreht seinen Globus und träumt davon, alle Orte zu besuchen, auf die sein Finger tippt. Er fragt sich, wie es wohl wäre, ganz woanders auf der Welt zu leben.
Das Kind mit den blauen Haaren, das seinen Globus betrachtet, ist die Hauptfigur und taucht immer wieder auf. Die Seiten werden immer wimmeliger, denn immer mehr Menschen kommen hinzu. 38 Menschen im Wald, 100 auf einem Markt, 1000 bei einer Demonstration. Im Laufe des Buches tauchen immer mehr Figuren auf, die in unterschiedlichen Szenarien wiederkehren. Wenn wir ihnen folgen, können wir Schlüsse darüber ziehen, wo sie wohnen, was sie antreibt und wohin ihre Reise geht. Die Norwegerin Christine Roschifte nutzt auf weißem Grund blaue Linien für die Umgebungen und bunte, flächige Farben für die Menschen.
68 Personen in einem Flugzeug. Bald sind sie in der ganzen Welt zerstreut. Eine besucht ihre Oma, eine ist Arzt, eine hält einen Vortrag. Zwei nehmen an einem Bartwettbewerb teil. Zwei fliegen zum ersten Mal. 14 fliegen zum letzten Mal.
Am Schluss gibt es eine Sammlung von Rätselaufgaben, Fragen und Geheimnissen. Das macht Alle Reisen zu einem Buch, in dem es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Christine Roschifte lässt die unterschiedlichsten Lebens- und Reiseentwürfe wertfrei nebeneinander stehen. Ihr Buch wird damit auch zu einem Plädoyer für Diversität und Toleranz. Christine Roschifte endet mit Worten, die die Magie des Reisens wunderbar einfangen.
8 Milliarden Menschen auf einem Planeten auf einer Reise durch die unvorstellbaren Weiten des Universums. Aber wohin sind sie unterwegs? Alle reisen. Und einer von ihnen bist du.
Ein Zitat aus Christine Roschifte, Alle Reisen, aus dem Gerstenberg Verlag, aus dem Norwegischen übersetzt von Maike Dörries, empfohlen ab 5 Jahren. Svenja Kretschmers Beitrag können Sie auch in der Deutschlandfunk-App hören. Nicht nur Zoe und Louise im erwähnten Bilderbuch von Ariane Pinel lieben Fahrradfahren. 84 Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland. Das meldet der sogenannte Zweirad-Industrieverband für 2023. Im Vergleich zu 2019 sind das etwa 8 Millionen mehr, was auch an den immer populärer werdenden E-Bikes liegt. Viele Städte schaffen mehr Platz im Stadtraum für die umweltschonenden Fortbewegungsmittel, legen Fahrradstraßen und verkehrsberuhigte Zonen an. Für Fans des Radsports beginnt heute das Fahrradrennen überhaupt, die Tour de France. Kurioserweise aber nicht ab Frankreich, sondern die erste Etappe geht von Florenz, wo Leonardo da Vinci möglicherweise das Fahrrad erfand, nach Rimini an der Adriaküste. 21 Etappen, darunter 7 Bergetappen, liegen vor den Teilnehmenden der Tour de France. Wer sich fürs Fahrradfahren auf weniger schweißtreibende und eher hintergründige Weise interessiert, kann ein neues Sachbilderbuch zur Hand nehmen. Fahrrad der Tschechen Ondřej Budius und Jindřich Janíček. Jan Drees stellt es vor.
Diese Fahrradtour beginnt überraschend. Mit einem Vulkanausbruch. Im Jahr 1815 spuckt der Tambora in Indonesien riesige Mengen Gas und Asche. Im darauffolgenden Jahr schneit es sommers in Europa, Ernten fallen katastrophal aus. Zur gleichen Zeit wüten die napoleonischen Kriege, in denen nicht nur Menschen, sondern auch tausende Pferde sterben. Eine Hochkrisenepoche.
Bahnbrechende Erfindungen entstehen oft, wenn die Zeit reif für sie ist. Dann verändert sich die Vorstellungskraft der Menschen und die Art, wie sie die Welt und sich selbst verstehen. Damals lebte in Deutschland ein Forstbeamter namens Karl Dreis. Er war Erfinder und verwendete seine Fantasie, um zu ergründen, wie man die Kommunikation unter Menschen erleichtern könnte, sei es durch den Transport von Gedanken oder der von Menschen.
Die berühmteste Erfindung dieses Forstbeamten ist eine Maschine, die man sich wie ein großes Laufrad vorstellen kann. Das neue Gerät ist doppelt so schnell wie ein Fußgänger. Es kann die verwundeten oder getöteten Pferde nicht ersetzen. Doch es weist in die Zukunft alternativer Fortbewegungsmittel. Die Verkehrswende, das zeigt das Fahrradbuch von Ondřej Budius und Illustrator Jindřich Janíček, brauchte eine Weile. Und sie ist äußerst komplex und wird durchmessen mit Tandems, E-Bikes und Lastenrädern, mit Gravelbikes, Rikschas und dem inzwischen allgegenwärtigen Klapprad, das im öffentlichen Personennahverkehr mitgenommen werden kann. Bereits 1896 erklärte das Reichsversicherungsamt zwar, das Fahrrad sei nicht mehr als Gegenstand des Sports, sondern als Verkehrsmittel anzusehen. Nach dem ökologisch fatalen Jahrhundert eben nicht des Fahrrads, sondern des Automobils, wird der Drahtesel allerdings erst jetzt aktiv in die Planung einst gestresster Städte einbezogen.
Eine gestresste Stadt ist leicht zu erkennen. Hier sind sich alle im Weg. Die Autofahrer einander, Fußgänger und Radfahrer den Autofahrern. Aus der Perspektive des Radfahrens ist die Stadt dann am wenigsten gestresst, wenn sich auch Eltern mit Kindern trauen zu fahren. Eine gut durchdachte Stadt bietet ein ganzes Netz an Radwegen, durch die Fahrräder, Autos und Fußgängerinnen voneinander getrennt sind.
Wenn man mit seinem Fahrrad 700 Kilometer gefahren ist, sind die ökologischen Schulden aus dem Prozess seiner Herstellung übrigens beglichen, wie es im Fahrradbuch heißt, das reich bebildert durch die Geschichte des Drahtesels und seine Werkstätten führt. Detailliert wird dazu das Gleichgewichtsorgan erklärt, dann wieder geht es um signifikante Geschlechterunterschiede, aufgrund derer verschiedentlich geformte Sättel erfunden wurden. Das Buch kommt mit einer Modenschau, mit Ausflugstipps und den besten Wett- und Spaßrennen wie die Weltmeisterschaften im Mountainbike-Schnorcheln. Und es stellt, und hier wird es richtig ernst, sogenannte Ghostbikes vor.
Weiß besprühte Fahrräder, die an Geländer oder Straßenschilder angekettet sind. Es gibt sie auf der ganzen Welt, in New York, Prag und sogar Singapur. Sie dienen dem Gedenken an Radfahrerinnen und Radfahrer, die bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug ihr Leben verloren haben. Geisterräder.
Fahrrad ist ein zeitgemäßes Buch, dessen akkurate, Mensch wie Technik gleichermaßen würdigende Bebilderung eben das gesamte auf zwei Rädern abzufahrende Gelände kartografiert. Schindrisch Janiceks oft vielfarbige Illustrationen variieren zwischen technischen Zeichnungen, rasanten Geschwindigkeitsstudien, nostalgischen Vignetten, dokumentarischen Stadtszenen und stimmungsvollen Panoramasichten. So streift dieses Buch eben nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der illustratorischen Ebene mindestens so viele Etappen und Höhenmeter, Werkstätten, Landschaftsprofile und Geschwindigkeiten wie jene 22 Teams, die gerade zur 3.500 Kilometer durchmessenden Tour de France aufgebrochen sind.
Jan Drees über Fahrrad von Andrej Budius und Jindřich Janíček. Lena Dorn hat das Buch für Kinder ab 5 Jahren aus dem Tschechischen übersetzt. Es ist im Karl Rauch Verlag erschienen. Der schwedische Autor Danny Wattin, der in Uppsala lebt, hat schon die Geschichte seiner eigenen jüdischen Familie in Romanform veröffentlicht. Unter dem Titel »Der Schatz des Herrn Isakowitz« ist sie auf Deutsch bei Löwe erschienen. Jetzt hat er einen satirischen Roman über Antisemitismus unter Jugendlichen vorgelegt. Das wirkt in Zeiten, in denen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sich auf der Straße lieber nicht als solche zu erkennen geben, gewagt. Davids Dilemma, so heißt der Roman, spielt in den 1980er Jahren, hat aber leider nichts von seiner Aktualität verloren. Noch dazu beruht die Geschichte auf wahren Begebenheiten. Im Zentrum steht der 14-jährige David, Jude, der seine Religionszugehörigkeit bisher in der Schule verschwiegen hat. Dann rutscht ihm aber doch eine Bemerkung darüber heraus, mit katastrophalen Folgen. Jana Magdans über Danny Wattins Buch »Davids Dilemma«.
Danny Wattins Jugendroman trägt den Untertitel »Eine unglückliche Verkettung nicht ganz so weiser Entscheidungen«. Das ist einerseits eine maßlose Untertreibung und gibt andererseits den satirischen Ton vor. Innerhalb weniger Kapitel manövriert sich der junge Antiheld David nach einer bis dahin unspektakulär verlaufenden Biografie tief in den Schlamassel hinein. Alles begann im Sportunterricht an einem verregneten Schultag, als die Klasse raus in den Matsch zum Orientierungslauf geschickt wird.
»Ich kann nicht«, sagte ich. »Es ist Schabbat.« Fragt mich nicht, warum ich das gesagt habe. Der Schabbat begann erst bei Sonnenuntergang. Und außerdem feierten wir ihn nicht. Wir waren schließlich die am wenigsten religiösen Juden im Großraum Stockholm. »Du bist Jude?«, fragte Sportmatz erstaunt. »Wie interessant«, fuhr er fort. Ich wartete nur darauf, dass er etwas im Stil von »Aber deine Nase ist ja gar nicht so groß« sagen würde und dann vielleicht noch irgendetwas über Geld. »Ja«, erwiderte ich, »aber verraten Sie es niemandem.«
Natürlich macht die Neuigkeit schnell die Runde. Erst malträtieren ihn die Schulkameraden, dann tauchen Neonazis auf. Seinem Händchen für Fehlgriffe verdankt David es, von einem Extrem ins nächste zu stolpern. Weil er in eine Schulkameradin verliebt ist, marschiert er neben ihr in einer Anti-Israel-Demo mit, was zu Hause natürlich keiner mitbekommen darf. Und durch einen einzigen verrutschten Satz hetzt David seinem besten Freund Micke Neonazis auf den Hals, die ihn krankenhausreif prügeln. Kaum ist David aus der einen üblen Situation gerade eben rausgekommen, da zeichnet sich am Horizont schon die nächste ab. Die Triggerwarnung im Buch ist ziemlich umfangreich. Neben Antisemitismus und Rassismus wird vor Homophobie, Misogynie, Ableismus und Bodyshaming gewarnt. Ganz schön dick aufgetragen. Wäre da nicht eine Bemerkung des Autors im Vorwort?
Im Grunde wusste ich, wer David war. Ein schweigsamer, zurückhaltender Typ, einige Jahre jünger als ich. Aber mir war nicht klar, dass er auch Jude war. Ich hatte immer angenommen, der Einzige in der ganzen Gegend zu sein. Genau wie ich musste er seine religiöse Identität lange geheim gehalten haben.
Davids Geschichte ist keine Fiktion. Eine Zeit lang lebte der Autor Danny Wattin im selben Vorort wie der echte David. Allerdings bevor sich dieser in die aberwitzigen Ereignisse verstrickte, von denen das Buch erzählt. Erst ein Freund erzählte Wattin später davon.
Ich war ganz entschieden skeptisch, konnte die Sache aber trotzdem nicht vergessen. Denn wenngleich die Geschichte abwegig klang, brachte sie doch eine Seite in mir zum Klingen. Es steckte so viel darin, was ich wiedererkannte. So vieles, das eine Verbindung zu meiner eigenen Jugend schlug. Dinge, die ich selbst gefühlt, erlebt oder die mich beunruhigt hatten.
Danny Wattin ist selbst jüdisch. Seine vier deutschen Großeltern brachten sich vor dem Holocaust nach Schweden in Sicherheit. Seine eigene Familiengeschichte hat er im Jugendbuch »Der Schatz des Herrn Isakowitz« nach akribischer Recherche aufgearbeitet. Auch für sein aktuelles Buch hat sich Wattin wieder in die Archive begeben. Er hat Zeitungen aus den 1980er Jahren und Schuljahrbücher gewälzt, um Davids Geschichte für seine Leserinnen und Leser zum Leben zu erwecken. David hatte all das erlebt, was Danny früher Angst machte. Auch die Hilflosigkeit der Erwachsenen.
Ich bin von Neonazis bedroht worden. Einer von ihnen hat versucht, mich nach dem Sportunterricht zu verprügeln. Oh je, sagte der Rektor, und sehr gut, dass du davon berichtest. Denn du musst wissen, dass du immer hierher kommen kannst, wenn du über etwas sprechen möchtest. Dafür sind wir da. Okay, sagte ich. Und wenn du dir Sorgen machst, dann könntest du vielleicht ausprobieren, das mit dem Jüdischen ein bisschen runterzudimmen. Lass die Kippa zu Hause. Sowas kann manche Leute provozieren.
David ist also auf sich gestellt. Aber bei ihm kommen zur üblichen Teenager-Selbstfindung mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten noch Anfeindungen und Gewaltandrohungen hinzu. Und dann wird er von einer Gruppe Neonazis erpresst, die ihn ungefragt zu ihrem Maskottchen machen.
Der Saal war voller Neonazis. Reihe um Reihe saßen sie da. Die Frau, die sich Eva Braun nannte, zog den Vorhang beiseite und da stand ich in voller Judenmontur. Das muss ein unerwarteter Anblick gewesen sein, denn einen kurzen Moment lang starrten sie mich nur an. Das hier ist David, unser Jude. Sie schwieg und ließ die Worte einsinken. Lange war sein Volk unsere größte Bedrohung. Sie, die mit ihrer globalen Verschwörung die Welt kontrollierten und ein Land nach dem anderen dazu brachten, die Grenzen zu öffnen, sodass die ausländischen Ratten hereinströmen konnten. Sie trat auf mich zu und rückte den Gebetsschal zurecht, sodass er gerade hing, genau wie eine jüdische Mama es auch getan hätte. Doch trotz der Bemühungen des Juden, die arische Rasse zu vernichten, gibt es jetzt dringendere Gefahren, sprach sie weiter. Zum Beispiel all die Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten, die unser Land übernehmen wollen. Und wisst ihr, wen die mehr als alles andere hassen? Wer der Feind unseres Feindes ist? Genau, das ist der Jude.
Danny Wattin kann ernste Themen mit Leichtigkeit vermitteln und wagt Komik bei den sensibelsten Fragestellungen. Die spannende, mitreißende Lektüre ist auch der dynamischen deutschen Übersetzung von Susanne Dahmann zu verdanken. Danny Wattin schafft einen ungeschickten, manchmal sogar linkischen Ich-Erzähler, dessen Verhalten viele Anknüpfungspunkte für Reflexionen bietet. Die Beschimpfungen, die David ständig entgegenschallen, können sich durch die satirische Perspektive wie mit einem trojanischen Pferd ins Unterbewusstsein der Leserinnen und Leser schmuggeln. Auf diese subtile Weise macht Wattin umso wachsamer für all die Anfeindungen, denen jüdische Menschen heute ausgesetzt sind.
Das sagt Jana Magdanz. Sie besprach Davids Dilemma von Danny Wattin. Susanne Dahmann hat den Roman für Jugendliche ab 14 aus dem Schwedischen übersetzt. Er ist im Löwe Verlag erschienen. Und das war das letzte unserer heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Nächste Woche Samstag stellt Ihnen Ute Wegmann im Gespräch mit dem Juror Robert Elstner unsere Deutschlandfunk-Bestenliste mit den besten 7 Büchern des Monats Juli vor. Direkt im Anschluss folgt jetzt hier im Programm Computer und Kommunikation. Mein Name ist Dina Netz. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.